Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, 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 hier ist Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und heute bei mir sind
Thomas,
Moritz,
Mo.
Yes, ich gucke hier auf eine wunderschöne alte Orgel in so einem Holzkasten. Wo sind wir? Was ist das?
Wir sind gerade in Hamburg im Musikwissenschaftlichen Institut. Ich arbeite hier manchmal, wenn ich nicht fürs Treppenhausorchester arbeite. Und das ist unser großer Probensaal. Und in der Ecke steht eine wunderschöne historische Orgel. Und das, der witzige Funfact ist, dass wir in einer sehr großen, wunderbaren Villa direkt neben dem Bahnhof Dammtor in Hamburg sind. Und dieses ganze Gebäude gibt es nur noch. Rechts und links sind so riesige so Werbeagenturen und Versicherungen und so, und die hätten das längst platt gemacht hier, dieses wunderschöne Gebäude, wenn nicht diese Orgel da stehen würde. Die ist nämlich denkmalgeschützt und deswegen ist dieses ganze Haus hier stehen geblieben. Das ist richtig gut.
Ein Hoch auf den Denkmalschutz.
Danke.
Das ist richtig witzig. Kennt ihr diese Bilder so aus China, oder wo dann so ein einzelnes Haus ist, um das so eine Autobahn herumgeführt wird? Irgendwie so fühlt man sich, weil es ist
ein bisschen ähnlich, ja.
Es ist wirklich, also diese anderen Häuser sind noch viel zu nah dran in dieser Villa. Ja.
Aber schön, dass sie gibt. Mhm. Genau, und hier sitzt die Unimusik in Hamburg und hier wird ganz viel geprobt und auch sehr viel gefeiert. Und dafür ist es gut, dass hier so Versicherungen dabei und so drumherum sind, weil hier wohnen keine Menschen drumherum.
Ah, spielt denn jemand auf der Orgel?
Ja, kommt auch vor.
Aber ihr macht keine Sachen mit der Orgel, mit dem Chor oder sowas?
Nee, die hat eine sehr spezielle Stimmung, da kann man gar nicht so gut zu musizieren.
Leute, es war richtig, richtig viel los. Ich weiß gar nicht, über was wir alles reden sollen.
Ja, wir hatten Probleme, das eine Thema zu finden. Deswegen kommt so ein bisschen Themenpotpourri auf euch zu.
Ja, womit wollt ihr anfangen? Also wir waren zum Beispiel auf Norderney, ihr wart bei einer Community-Konferenz in Dortmund. Ihr steckt gerade volle Kanne in Proben für ein Stück, fürs Thalia-Theater.
Was ihr wollt.
Und dann steht das große Treppenhaus-Festival an mit der Eröffnung der Cloud. Also, wow. Naja, ich würde sagen, wir fangen mal mit einem dieser Themen an. Zum Beispiel vielleicht mit Norderney.
Was war denn euer Lieblingsmoment auf Norderney? Ich hab zwei.
Also eins, also ich kann mir denken, was einer war, denn du hast in der Brauerei gespielt und du bist ja ein unglaublicher Bierliebhaber.
Fanatiker, ja, vielleicht. Aber es war nie mein Traum, in einer Brauerei Bratsche zu spielen, weil ich finde, es passt gar nicht zusammen. Ich war dann mit einem Bier auf der Bühne. Mhm. Das war uns allen wichtig, aber es war dann alkoholfreies Bier, was auch sehr lecker war. Aber irgendwie möchte ich dann doch lieber am Zwickelhahn hängen.
unterm Hahn hängen.
Als da Bratsche zu spielen. Aber nee, das war's nicht.
Okay, interessant. Boah, ist zu schwer. Ich glaube, mein Lieblingsmoment war, sorry, Thomas, du wolltest gleich was sagen, aber ich nehme mein Lieblingsmoment, es war beim letzten Konzert, beim Abschlusskonzert ist mir die E-Seite gerissen und mir ist dann hinter der Bühne aufgefallen, dass ich keine Ersatzseite direkt im Gebäude habe, sondern nochmal zurück mit dem Fahrrad fahren muss, um sie dann zu holen. Und auf dem Rückweg ist ein unglaublich toller Mensch, der Tobi, mir entgegengekommen. Und der hat vermutet, dass ich vielleicht gar nicht den Schlüssel mitgenommen hätte, um die Mühle aufzuschließen, und wollte mir sozusagen entgegenkommen, um mir zu helfen. Und ich konnte ihn aber sozusagen mit zwei neuen Seiten in der Hand beruhigen. Also dieser Moment war auf jeden Fall der spektakulärste für mich. Und irgendwie war es aber auch dann dadurch, dass es gar nicht schlimm war. Yannick, du hast es so gut abmoderiert. Und
ja, weißt du überhaupt, was währenddessen passiert ist? Weil das war gar nicht schlimm.
Ja, natürlich.
Also das war, um vielleicht die Leute hier mal ein bisschen abzuholen. Also erstens, wir haben 3 Wochen lang auf Norderney unser Seashouse Festival gespielt mit mehr als 30 Konzerten in über 20 Tagen. Und genau, das war das Abschlusskonzert. Und hier ist, wir haben Mozart-Quintett und Brahms-Quintett gespielt und Mozart ging noch vollständig mit der Seite und dann bei Brahms erster Satz, ne?
Ja. Kurz am Ende vom ersten Satz gerissen.
Was ist denn passiert?
Ja, E-Seite gerissen.
Nee, was ist währenddessen passiert?
Ach so, das war richtig chillig, muss man sagen. Weil, also es war, also für dich nicht wahrscheinlich, Moritz. Also nee. Ist eher so ein bisschen stressiger Moment, wenn einem eine Seite reißt. Aber irgendwie, also ich war ganz relaxed. Ich muss auch sagen, ich war ein bisschen froh, dass deine Seite gerissen ist, weil ich mir ging es so, ich habe auf jeden Fall eine Pause gebraucht nach diesem Mozart. Die gab es nicht und die hast du uns dann geschenkt.
Total. Und ich als ich dann zurückgeradelt kam, sah ich das Publikum, wie es schon außerhalb des Konzerts, in der so ein bisschen in der Abendluft sich vergnügt hat und sehr froh wahrscheinlich war, eine Luftverbesserung zu kriegen.
Ja, und die sind dann auch nochmal ins Konzert zurückgekommen?
Die sind dann wieder gekommen.
Die sind alle wiedergekommen. Also vielleicht so, haben wir so 10 verloren, aber der große Saal war voll auf Norderney und ein paar sind nicht wiedergekommen. Es waren fast alle da und es hatte so verschiedene Stufen. Also Stufe 1 war erstmal aufhören zu spielen, weil ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, du hattest dir vorgenommen, diesen Satz jetzt noch
ohne ihr Seite zu bringen. Dann habe ich gemerkt, das geht nicht.
Ja, also ich habe dich angeschaut, man kennt dieses Geräusch, so klack. Und dann weiß man, das klingt nicht gut. Und hab dich angeschaut und hab gesehen, so,
der Junge hat kein Backup.
Ich war wirklich so, okay, ist die Seite wirklich gerissen? Ja, nee, sie ist sie. Okay, spielt noch weiter. Ja, funktioniert. Aber das ist, also, nee, war noch zu viel Brahms übrig.
Ich stell mir das vor allem so filmisch vor, weil an sich ist es so, wenn eine Seite reißt, dann hat man natürlich eine Seite im Backstage dabei. Ist auch schon unangenehm. Man geht dann so raus und dann in meinem Kopf schneidet sich dann das immer quasi. Ich sehe einmal das Publikum, was das gerade macht und dann, was der Geiger gerade macht, der gerade die Seite wechselt und dann läuft das nach hinten, spannt die neu auf, das dauert auch schon ganz schön lang und dann kommt wieder raus, dann geht's weiter. Aber in dem Fall, mir das immer so vorzustellen, hier sitzt das Publikum, Moritz steigt auf sein Fahrrad.
Ja.
Moritz fährt so schnell er kann über die halbe Insel und irgendwie, das finde ich irgendwie einen total schönen Vorgang, dass das da alles passiert ist. Und schön, wenn die Leute das entspannt
machen. Im Saal war es ultra relaxed. Das war wirklich, also ja, zuerst dachten wir halt auch alle, okay, das dauert jetzt nicht so lange, Seite wechseln, also 5 Minuten kann man rechnen, aber dann war klar, okay, wird es länger dauern, weil die Seite halt nicht am Konzertort ist, sondern du dafür extra nochmal in die Wohnung musst. Und dann haben wir Fenster aufgerissen. Ich habe allen Leuten gesagt, so, hey, wenn ihr euch nochmal frisch machen wollt, geht nochmal raus. Und dann,
das war auf jeden Fall ein Gamechanger, weil die Luft war sofort verbraucht nach dem ersten Satz Mozart.
Das war so viel angenehmer. Die Fenster sind danach auch offen geblieben. Das war eh schon ein guter Impuls. Ja, und dann haben wir ein bisschen gechillt im Foyer mit den Leuten. So ein bisschen, Micha und ich sind ein bisschen rumgelaufen, haben mit den Leuten gequatscht, einfach nur um mal abzuhorchen, wie es denn so geht. Aber die waren alle, also und ich glaube, für viele war das auch irgendwie interessant, sowas mal mitzubekommen, dass es sowas gibt, weil das ist ja relativ selten.
Das passiert nicht so oft, nee.
Mo, was war denn dein Lieblingsmoment?
Mein Lieblingsmoment. Ich glaube, mein Lieblingsmoment war auf der Thalasso-Plattform da zu sitzen und mein Blumentopfstück mit Fedor zu spielen. Es war richtig schön, geiles Wetter. Und
das war richtig, richtig tolles Wetter.
Es war einfach blauer Himmel und
Blick aufs Meer
und sonnig und irgendwie warm. Und wir saßen da. Ich hatte so ein Stück mit dem gespielt, mit gestimmten Blumentöpfen und Cello. Und irgendwie so die Stimmung, wenn das Fahrradkonzert dann läuft, bevor diese Fahrradtruppe dann
mit 80 Fahrrädern
um die Ecke biegt, ist halt irgendwie schön. Man sitzt da so, es ist mega ruhig. So ein paar Urlauber sitzen da rum, die labern einen dann an so. Oh, was macht ihr denn hier? Könnt ihr uns ein Ständchen spielen? Dann sagen wir, nö.
Planst du jetzt hier was ein oder was?
Haut mal ab. Und es war irgendwie, ja, schön, schönes Wetter, schöne Stimmung. Ja.
Und dann am Horizont diese ganzen Fahrradfahrerinnen.
Das ist wie so eine kleine Heuschreckeninvasion. Die kommen dann alle an, tigern da diese Plattform hoch. Du kannst es so über 8 bis 10 Minuten beobachten, wie die sich alle nähern. Und dann plötzlich sind die um dich rum und dann hauen die auch wieder ab. Und dann am Schluss stehst du wieder ganz alleine auf der Plattform. Ist irgendwie cool.
Ja. Ich habe euch beobachtet von der anderen Plattform. Hat man eure Plattform gesehen und das war richtig chillig, weil du dich wussten, Goran und ich, wir haben noch ganz viel Zeit, die Ameisen sind noch oben auf dem anderen Berg.
Ja, ist mega lustig.
So schön, weil das halt so super hohe Dünen sind und man hat so einen wahnsinnig tollen Blick über die ganze Insel und über die ganzen anderen Dünen und das Meer und schon ein guter Ort.
Spot. Ja.
Ist schon aber auch einfach, ist eine weirde Situation, so auf sein Konzert zu warten. Man hängt da mit Blick aufs Meer, im Wind, in der Sonne, mit seinem Instrument und quatscht so ein bisschen mit den Touris, die da rumrennen und einen fragen so, was macht ihr denn hier? Geht's gleich los? Gibt's hier Musik? Wer seid ihr? Warum habt ihr Instrumente dabei? Ich liebe das bei Fahrradkonzerten, das ist immer richtig witzig.
Ja, ich bin ja dann meistens unterwegs mit der Fahrradkolonne und fahre dann da voraus. Und das ist auch immer total spannend, einfach so 80 Menschen hinter sich herzuziehen und dann auch so ein Gefühl zu entwickeln, wie schnell, wie langsam und wie lange brauchen die zum Losfahren. Das sind schon auch spezielle
Aspekte. Auch schon, ja, wahrscheinlich alles auf der langsamen Seite, oder?
Ja, aber zu langsam darf man auch nicht fahren, weil wenn sich dann noch verlangsamt, dann steigen die Leute schon zum Teil ab, weil sie nicht mehr weiterfahren können. So. Das ist ja durchaus huppelig auch manchmal da. Naja, also mein Lieblingsmoment, bevor du deinen erzählst, Janik, war vielleicht so ein bisschen sinnbildlich für das, was da auf Norderney passiert. So einfach dieser Tag, an dem ich erstmal 3 Stunden Windsurfe, weil das da natürlich einfach wunderbar geht und wir da alle oder viele von uns da so ein bisschen mit angefangen haben in den letzten Jahren. Und dann ist man da auf dem Wasser und surft und dann radelt man kurz zurück, springt unter der Dusche, schnappt sein Cello und zum Konzert. Und das ist irgendwie natürlich toll, das alles so auf dichtem Raum zu haben. Janik?
Mein Lieblingsmoment war, hatte was mit Sam zu tun, unser Bassklarinettist, und wie sich vor allem auf Norderney auch immer wieder rausstellt, 1000 Sasser, der hat so einen Performance-Aufguss gemacht in der Sauna.
Oh ja.
Was? Moritz, du hast beide Moritz haben den nicht miterlebt.
Ich hab ihn. Danke, dass du mir gesagt hast, du musst dir den auf jeden Fall angucken.
Ja, ich weiß gar nicht, du hast mich auch gefragt, wie es war, als ich aus dem Ding rausgekommen bin. Ja, ich konnte dazu nichts sagen. Und es hatte auch so eine Vorgeschichte, weil Sam ist ja ein ganz, ganz, ganz toller Künstler, wunderbarer Mensch und irgendwie auch sehr mutig, finde ich. Mhm. Und Sam ist wirklich dafür da, das Norderneyer Publikum so bis zum geht nicht mehr zu strapazieren. Also der hat wirklich
für sehr herauszufordern.
Herauszufordern, genau. Hat auf jeden Fall für sehr künstlerisch sehr, sehr gute, starke Momente gesorgt, die aber halt für so ein Urlauberpublikum, und auf Norderney kommen ja auch manchmal, gibt's Leute, die kommen zu uns und sagen, ich war zum allerersten Mal in einem klassischen Konzert, so, und die sind dann auch schon so Ü60. So, solche Leute sind gehen in die Konzerte, und dann macht Sam schon auch echt wilde Geschichten, die aber dann trotzdem richtig toll sind und wirklich so gerade so an dem herabschrabben oder ganz kurz danach daran vorbeischrabben, was man dem Norderneyer Publikum zumuten kann. So auch dieser Saunaaufguss.
Man muss das vielleicht kurz einordnen, ne? In welchem Rahmen wir überhaupt diesen Saunaaufguss gemacht haben. Das war es gibt ein ganz tolles Badehaus auf Norderney, und es gibt eigentlich traditionell immer so kurz vor Ende ein Konzert, in dem wir schon an allen möglichen Konzertorten außerhalb, also im Kurtheater, im großen Saal und so, ein kleines Konzert spielen, und dann geht man tatsächlich mit dem Publikum zusammen ins Badehaus. Auch ein ganz toller Moment, in dem dieses Konzertpublikum, diese, weiß nicht, 150 Leute, dann da in dieses Badehaus reingehen, wie durch so eine Schleuse, und danach sind sie plötzlich alle in Badeklamotten und laufen da in Badeklamotten rum und springen in alle Becken und freuen sich wie Kinder, das alles zu entdecken. Und überall gibt es eben Musik, und dieses Jahr hatte Sam sich zum ersten Mal überlegt, dass er auch eine Performance in der Sauna machen will.
Und wir waren im Vorfeld, waren wir mit Sam dort und haben uns mit einem der Saunameister getroffen, einfach nur um so abzuklären, weil Sam so kam im Vorfeld mit so ganz weirden Fragen zu mir, kam dann so, darf ich Alufolie auf die Saunasteine legen und dort dann mit einer Flüssigkeit drauf sprühen, oder darf ich mit einem Kamm übers Holz schrabben? Und ich so, ja, was, weil, keine Ahnung, ob du das darfst, lass uns mal mit jemandem dort treffen. Und durfte irgendwie alles, war dann auch alles halb so wild, hat dann auch sofort verneint, als ihm so ein Saunakilt angeboten wurde. Also ja, ich kann doch nicht sagen, wie exhibitionistisch ich mich an dem Tag fühle. Auf jeden Fall hatte er dann am Ende an, weil ich hatte mir dann doch schon ein bisschen Sorgen gemacht, was das wird, weil er hat auch nicht wirklich verraten, was er macht. Und was er dann gemacht hat, war eine Performance nach John Cage. Und es waren so ganz viele kleine Performances, und dazwischen ist er immer rein und raus gegangen, und es ging damit los, dass er, Leute saßen da, ich war in der allerersten Performance drin, Leute saßen da, dann geht es los, Sam kommt rein, zieht sich die Schuhe aus, geht wieder raus. Kommt wieder rein, zieht sich die Schuhe an und sagt so, das war Performance Nummer 1. Ich zieh dir die Schuhe an und zieh sie wieder aus. Schon mal ein bisschen weird, und es wurde, Thomas, du musst mir helfen, weil ich konnte da nicht mit klarem Kopf zusehen, zuhören, weil ich mich da auch immer verantwortlich fühle für die Sachen, die man programmiert. Und man ja auch nicht weiß, so finden die Leute das gut, aber also irgendwann war klar, die Leute haben es geliebt, weil es wurde so viel gelacht.
Bei uns wurde auch einfach nur gelacht die ganze Zeit, und das Tolle ist ja, muss man vielleicht gar nicht alles erzählen, was er da jetzt gemacht hat, aber das ist einfach so konsequent, ne? Dann hat er danach, nach dem Saunagang, der letzte Teil, die letzte Performance war halt unter der eiskalten Dusche, wo er 2 Minuten lang unter der eiskalten Dusche gesungen hat, auch nackig, irgendwas von nackig. John Cage. Und der hat dann da gesungen und das Publikum stand drumherum und hat einfach die ganze Zeit gedacht, was passiert ja, aber ultra geil. Und der hat es halt auch 5-mal gemacht an diesem Abend. Diesen ganzen in der Sauna und dann duschen und dann wieder in die Sauna mit fast keiner Pause. Also schon auch einfach gut gestanden. So.
Ja, und voll es war gut. Einfach alles so absurd. Auch der beste Moment war, weil man kennt es ja, bei so einem Saunaaufguss kommt dann jemand und wedelt alle so mit einem mit einem Handtuch an. Das gab es auch die ganze Zeit, aber er hatte halt kein Handtuch, sondern er hatte so einen mini kleinen Fächer aus Papier, den er sich selber gebastelt hat und ist dann zu jedem hingegangen, hat so ein bisschen symbolisch ange. Es war nur solche Sachen, es war wirklich clownesk, aber in wirklich gut und toll Performance und diese Ernsthaftigkeit, die er da hatte, ich konnte nicht mehr, ich war am Boden, es war so witzig. Ja, das war mein Lieblingsmoment, muss ich sagen.
Ja, insgesamt würde ich sagen, war das auf jeden Fall das wievielte Mal war das jetzt?
Sechste Jahr.
Und irgendwie, das entwickelt sich zu so einem festen Teil in unserem Kalendern. Ist jetzt ja auch für die nächsten zwei Jahre schon irgendwie klar, dass wir es weitermachen. Und finde ich auch grundsätzlich immer sowas total beruhigendes, wenn man weiß, Dinge kommen wieder und es ist nicht die ganze Zukunft immer nur ein Jonglieren. Und ist irgendwie so toll und auch wahnsinnig schön zu erleben, wie viele Menschen da mittlerweile entweder wegen uns überhaupt da hinkommen oder wegen uns genau zu diesem Zeitpunkt dann da kommen, weil das für die sowas unglaublich bereicherndes ist, da diese ganzen Konzerte mitnehmen zu können. Deswegen finde ich echt eine richtig tolle Sache.
Ja, und ich fand dieses Jahr fand ich es besonders toll, auch das Publikum einfach mal ein bisschen kennenzulernen. Eben weil die Leute auch wiederkommen und eine Verbindung aufbauen und man kennt sich dann noch vom letzten Jahr, aber auch weil wir so verschiedene Community-Aktionen gemacht haben, eben dieses Konzert in der Brauerei war so eine. Wir sind, Thomas und ich sind zusammen mit dem Publikum, also mit einer Gruppe von 20 Leuten zum Wrack gelaufen, eine sehr, sehr schöne, lange Wanderung. Solche Sachen, das war super, super cool.
Stocksteif und Brüder.
Nächstes Thema. Was haben wir alles aufgezählt? Thalia.
Treppenhaus Festival. Community Konferenz in Dortmund.
Hm. Ja, lass doch das.
Das sozusagen gehört fast noch zu Norderney, weil Thomas und ich sind da mit einem Streichquartett von uns nach Dortmund gefahren, ins Konzerthaus, die da eine Community Konferenz abgehalten haben. Und da haben wir im Zuge dieser Konferenz am zweiten Tag unser Notfallkonzert vorgestellt. Und wir hatten ein unglaublich tolles Publikum, weil das aus diesen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von der Konferenz bestand, die natürlich alle unglaublich, also es war quasi Fachpublikum, das sehr genau Musik kennt und auch alternative Musikformate vielleicht kennt und einfach daran interessiert ist, Musik im Allgemeinen, aber vielleicht auch insbesondere klassische Musik über den Konzertsaal hinaus in eine Community reinzutragen. Und da gab es ganz viele Vorträge und so. Und eben auch die ein oder andere musikalische Performance. Und an dem Tag waren wir mehr oder weniger der musikalische Hauptgang sozusagen ganz am Ende des Tages. Und ja,
das habt war. Habt ihr auch einen Vortrag darüber gemacht oder habt ihr einfach nur ein Notfallkonzert gespielt?
Es war sowas dazwischen. Es gab eine Anmoderation, wo dann Thomas ein bisschen was erzählt hat, was wir sonst so generell machen mit dem Orchester, aber dann auch insbesondere, was wir ja immer beim Notfallkonzert machen, ein bisschen was zu dem Format erzählen. Und das war vielleicht eine geupgradete Version davon, einfach eine bisschen ausführlichere Version. Und ja, die Reaktionen waren für uns einfach ganz toll, weil diese Leute, die daran interessiert sind, in einer Community Musik an viele Leute ranzutragen, die waren unglaublich empfänglich für dieses Format und waren unglaublich bewegt und davon, was wir ja sowieso oft erleben, dass die Leute das sozusagen extrem fühlen, was wir da machen. Wir spielen für eine Person den Notfall, aber in dem Fall das irgendwie auch so von der Fachcommunity so gespiegelt zu kriegen, dass da so eine Resonanz da, das war für uns einfach ganz toll.
Was ist denn da noch so los bei dieser Community-Music-Konferenz?
Naja, ich war wie Maurice schon gesagt hat, im Konzerthaus Dortmund. Das ist ja also einer der Vorreiter für Community Music in Deutschland. Wir haben ja schon eigentlich relativ viel darüber gesprochen. Auch mal mit Matt, der war ja auch mal Matthew, unser Gast hier im Podcast. Was es in England schon seit ganz vielen Jahren gibt. Und das war jetzt einfach eine dreitägige Fachkonferenz, wo tatsächlich auch Menschen aus Japan und Kanada und viele auch aus UK kamen, um sich darüber auszutauschen. Da gibt's ja wahnsinnig viel auch zu lernen. Wir haben ja selbst auch schon Community Music eingebaut in unsere Treppenhauswochenenden und waren auch total neugierig, wie die das machen, die Community Musicians, wie die da in kurzer Zeit mit einer wild zusammengewürfelten Meute von Menschen sinnvoll Musik zusammen machen und so. Und ich, also wir hatten dadurch, dass wir direkt von Norderney kamen, hatten wir gar nicht so viel Gelegenheit, da sehr stark reinzuschnuppern, aber da wurde sich dann 3 Tage lang drüber ausgetauscht, wie man das alles machen kann. Und dann war ganz kurz Pause. So, und dann ging es schon direkt los, gestern. mit den der ersten der 2 Endprobenwochen für die Thalia-Produktion. Das ist jetzt auch irgendwie schon wieder was ganz anderes irgendwie, ne? Ich weiß gar nicht, wie sich das auf der Bühne anfühlt, Mo.
Das fühlt sich ein bisschen witzig an, weil man irgendwie auf so einem Podest halt sitzt mit so ein bisschen Percussion-Kram und man sieht halt alles von oben. So, es ist so ein bisschen wie die Leute so alle von links nach rechts und alle hin und her laufen und hat nicht so viel Equipment, also es ist so sehr reduziert, viel Triangel und es ist irgendwie eine witzige Rolle und es ist irgendwie total spannend, die Arbeit, weil man halt viel Text verfolgt und viel Szene verfolgt und Aktionen, die um einen rum passieren, das geht manchmal alles super schnell und irgendwie da dann auf solche Cues irgendwie zu achten mit seinen Einsätzen und mit dem, was man so macht, das ist irgendwie ganz anders als zu sagen, man versinkt sozusagen so in so einen Notentext und achtet also wirklich nur auf das musikalische Zusammenspiel. Also irgendwie andere Anforderungen, ja.
Ja, und es gibt da eine Komposition von Kostia Rapoport, die tatsächlich wir auch spielen, aber das ist so modular gehalten. Also wir haben sozusagen verschiedene Musikschnipsel oder Motive und die werden in diesen Text reingebaut und es bleibt ziemlich viel Spontanität. Wie lange spielen wir diese Schnipsel? Wie oft wiederholen wir die? In welcher Dynamik spielen die? Wann genau folgen die aufeinander? Das ist alles ungefähr klar, aber es geht sozusagen immer darum, die in der richtigen, mit der richtigen Intention, zur richtigen Zeit, in dem richtigen Tempo dann unterzubringen in diesem Text und diesem Theaterstück. Das ist auch sozusagen eine ganz andere Art Musik zu machen, als wir sie weder wenn wir so eine Art Filmmusik machen oder wenn wir so ein Darkroom spielen, das ist auch auf den Text zugeschnitten, aber jetzt im Thalia-Theater, das ist nochmal was anderes, weil wir eben auch live auf der Bühne zu sehen sind mit sehr interessanten Kostümen.
Wir sind coole, was sind wir eigentlich?
Ja, in
Holzwürmer, oder?
Holzwürmer, Schaben.
Habt ihr Bilder? Darf ich mal eins sehen? Nee. Ich spiele da selber nicht mit. Such mal ruhig raus.
Ich glaube, ich habe leider gerade noch keinen.
Weil das ist so witzig, weil das ist ja so eine große Produktion, aber also bei uns ist das ja relativ neu, also passiert das immer wieder, dass wenn man nicht in dieser Produktion mit drin ist, kriegt man ganz wenig mit. So, deswegen ist für mich jetzt gerade genauso interessant für die Leute, die jetzt hier zuhören. Ja. Du hast kein Bild gefunden?
Sie haben Bilder gemacht, jetzt auch gestern nochmal von mir, aber sie haben sie mir nicht geschickt, also es gibt sie, aber ich kann sie leider jetzt nicht.
Holzwürmer mit Sturmhauben und Gesichtsmasken und ja.
Cappies,
alles mögliche, so ein bisschen. Aber es ist mega witzig, weil wir haben ja auch so ein abgefahrenes Bühnenbild, also so verschiedene Podeste, auf denen wir sind. Also der Drummer hängt irgendwie auf 4 Meter auf einem riesigen Podest über dem ganzen Orchester. Das heißt, der ist irgendwie so gefühlt über einem und die ganzen anderen MusikerInnen sind auf so Plattformen irgendwie verteilt. Das heißt, man hat irgendwie total, also überhaupt keinen Kontakt, man sieht sich irgendwie nicht so richtig.
Die sind alle aus Klavieren quasi, aus alten Klavieren zusammengebaut.
Das ist die Podeste.
Ja, alte Klaviere und
die sind mobil, die fahren ganz oft vor und zurück, auch während des Stückes. Also das Bühnenbild ist total, wie man das vom Thalia-Theater natürlich erwarten kann, total ausgecheckt und wahnsinnig beeindruckend.
Und auf der Bühne seid ihr da eher Schauspieler oder seid ihr eher Musiker?
Wir sind schon eher Musikerinnen und Musiker, aber natürlich gibt es irgendwie so ein bisschen Interaktion immer mal wieder und die krabbeln um uns rum und interagieren mit uns so ein bisschen. Aber
ihr sagt nichts.
Wir sagen keinen Text. Nee. Okay. Also außer Schulz irgendwann mal.
Ja, das ist eigentlich ganz spannend, weil das ist ja eine Komödie, das, was ihr wollt. Und ich finde das echt sehr faszinierend, wie der Kostja die Musik dazu komponiert hat, weil das quasi wirklich ein Soundtrack ist, der komplett darüber liegt. Und dieser Soundtrack, den musste er aber schreiben, bevor die angefangen haben zu proben. Und man weiß ja, wie man 6 Wochen lang im Theater probt, da steht halt vorher noch gar nichts fest. Also kann man ja gar nicht wissen, wie lang ist diese Szene, was wird da noch rausgestrichen, was erfinden die noch dazu. Das heißt, er hat wirklich von A bis Z Module komponiert, die er dann den Szenen zugeordnet hat und die er dann jetzt genau auf Stichworte spielt. Und es liegt also quasi fast die ganze Zeit so ein Soundtrack unter dem Text. Und das ist auch faszinierend, weil in diesem Stück, ist ja wie gesagt eine Komödie, aber es liegt die ganze Zeit irgendwie so eine ungewisse Traurigkeit und eine Melancholie in diesem Stück, obwohl es die ganze Zeit irgendwie so super witzig ist. Und die kommt vor allem in dieser Musik so stark, finde ich, tritt zutage, weil die ist zwar irgendwie sehr abstrakt und sehr repetitiv und eher so in die Minimal-Richtung, und trotzdem hat die irgendwie sowas subtil Melancholisches, was ich irgendwie toll finde. Und da drin ist sie aber super unterschiedlich und trotzdem spürt man aber alles miteinander zusammenhängend. Also ich finde es echt richtig toll.
Ja, es ist wirklich zum Niederliegen komisch. Also es gibt
wirklich, immer, also wird richtig witzig,
es wird,
ja,
glaube ich, unfassbar lustig. Die Regisseurin ist ganz toll, die hat wirklich oft Probleme weiterzuproben, weil sie so lachen muss über ihre eigene Inszenierung. Das finde ich,
oder was die Leute anbieten
ist. Was die Leute anbieten ist.
Also, ja, wenn man, also ich, das finde ich ja so krass bei SchauspielerInnen, ne? Dass du die einfach, also diese Gabe zu improvisieren, ist ja schon fast ekelhaft, wie gut die das können.
Ja, also, und jedes dann, Mal wieder neu.
Ja, jedes Mal, ach, neu, genau, und dann so jedes Mal, also es gibt so eine Stelle, da hat ein Schauspieler irgendwie die Gabe, alle anderen zur Aufgabe zu bringen, weil er so lustig ist, und er bietet dann jedes Mal noch einen kleinen Satz mehr an, und das letzte Mal konnten wir schon nicht weiterproben, weil alle aus der Rolle gefallen sind, und jetzt dann nochmal, also dann, es wird immer länger, weil er sozusagen immer neue Ideen hat, und ja, es ist, ich glaube, es wird unglaublich lustig, sich dieses Stück anzuschauen.
Es sind ja ein paar Termine, auf jeden Fall. Also ich komme auf jeden Fall.
Weil ja, lohnt sich auf jeden Fall. Das läuft ja dann.
Läuft die ganze Spielzeit,
mal.
Ja.
Bis nächstes Jahr. Nächstes
Jahr Sommer, genau. Das auf jeden Fall.
Mindestens. Wenn ihr alle kommt, dann läuft es auch noch länger.
Ja, macht mal. Ja, und danach? Was haben wir danach? Oh ja, Treppenhaus-Festival.
Das ist auch noch so eine kleine Sache, ne?
Nächste Festival. Ja. Das sind zwar nicht so viele Konzerte wie auf Norderney, aber dafür sind die viel aufwendiger.
Salzig sind die.
Salzig.
Vom Schweiß, meinst du, oder?
Genau.
Und den Tränen und dem Blut.
Edwin, geschafft.
Ja, das ist, wir haben das vor 3 Jahren schon mal gemacht, dann haben wir uns gedacht, das machen wir alle 3 Jahre. Jetzt ist es wieder dran.
Das ist wie so die Schmerzen nach der Schwangerschaft, die vergessen werden, damit man überhaupt nochmal ein Kind kriegen will.
Das heißt, man kann bei unseren Formaten an der Wiederholung erkennen, wie hart die sind in der Produktion. Je seltener sie vorkommen, desto härter ist es. Und Dark Ride machen wir alle 2 Jahre, und das ist schon ungefähr das Härteste, was man sich vorstellen kann. Und dann kann man sich vorstellen, warum wir das, dass es noch härter sein muss, wenn wir es nur alle 3 Jahre machen. Einfach weil wir so ein bisschen das Gefühl hatten, wir machen so viele unterschiedliche Sachen, wir wollen gerne viele davon einfach mal so ein bisschen fokussiert und gesammelt auf die Bühne bringen in wenigen Tagen, dass man das auch, dass das mal spürbar wird, was da eigentlich für eine Bandbreite zu finden ist. Was dann halt dazu führt, dass wir wirklich in 10 Tagen
alles
auf die Bühne bringen und halt auch wirklich große und sehr aufwendige Sachen und neue Produktionen und so. Das wird krass. Ende Oktober geht am 23., glaube ich, ist die erste Premiere und geht dann bis zum 1. November. Und es gibt so, glaube ich, 2 Tage, an denen mal nichts passiert.
Ja.
Es
gibt 2 freie Tage.
Beim zweiten wird schon wieder geprobt, aber ja, konzertfrei.
Wir sind sehr schlecht darin, uns zu reduzieren. Ich weiß schon, in manchen Meetings kann man nicht da noch das und das hinmachen. Oder das,
wir haben immer
das
noch neue Ideen.
Immer noch neue Ideen, ja.
Wir
ja.
lieben den Overkill auch ein bisschen.
Ja, schlecht für uns, gut für unser Publikum.
Ja, und im Rahmen dieses Festivals werden eben nicht nur diese ganzen Konzerte auf die Bühne gebracht, sondern eröffnen wir auch die Cloud, die wir jetzt auf Norderney, Janik, du hast es schon ein bisschen angesprochen, schon ein bisschen ausgetestet haben. Und da geht's richtig los.
Was ist denn die Cloud, Thomas?
Oh, danke für die Frage, Yannick. Da kann ich ja mal kurz was zu erzählen.
Das ist ja voll die Steilvorlage, Yannick. Richtig gut.
Ich weiß gar nicht, haben wir schon mal über die Cloud geredet?
Ja, ich glaube so ein bisschen. Aber es, ich finde ja, also seit Norderney ist es ja für mich auch schon greifbarer geworden. Also ich habe am Anfang, obwohl ich das ja mitgeplant habe und mitgestaltet habe, auch noch nicht so hundertprozentig verstanden, was es ist. Also ich glaube, da werden wir immer besser drin.
Das ist ja auch so toll, ne? Ich meine, ich glaube, diesen Impuls reingebracht habe ich vor anderthalb Jahren, dass es toll wäre, sowas zu gründen. Und dann ist es ja die ganze Zeit so abstrakt, aber was da alles passiert, wie unglaublich aufwendig das ist, sowas zu entwickeln und was man dafür alles erstmal vorbereitend machen muss. Und jetzt auf Norderney, genau, ist es zum ersten Mal spürbar geworden. Das ist natürlich toll, wenn man nach so einer langen Zeit plötzlich merkt, dass es vielleicht tatsächlich funktioniert und was Cooles ist.
Ja, und es ist ja weiterhin noch ein abstrakter Gedanke. Also es geht ja darum, eine Community rund um das Orchester aufzubauen oder die gibt es ja vielleicht schon, die zu schärfen, zu stärken. Und auf Norderney hat man das erste Mal so ein bisschen gesehen, worum es da geht, was da passieren kann. Wir haben eine App, in der man mit der wir richtig niedrigschwellig mit unserem Publikum kommunizieren können und die auch mit uns. Also ich habe auch private Nachrichten nach Norderney bekommen oder Glückwünsche oder solche Sachen oder Fragen spielt ihr nicht mal in Regensburg oder was weiß ich. So solche Sachen, ist auch ganz witzig. So das ist ein Aspekt und der andere ist halt auch solche Angebote zu schaffen. Also wie jetzt so ein gemeinsames Singen in Hannover oder Community Music, also dass wir wirklich mal gemeinsam mit unserem Publikum musizieren können. Auf Norderney haben wir eine Wanderung gemacht, vielleicht machen wir das ja auch, keine Ahnung.
Ja, genau, also im Kern geht es wirklich darum, erlebte Gemeinschaft zu schaffen, um so einen Kulturträger, wie wir sind, herum. Genau, und dieses ganze Publikum und alle Menschen, die irgendwas mit uns zu tun haben, mal so ein bisschen zusammenzubringen und dass auch sie selbst miteinander in Austausch kommen. Ich finde es auch toll, wenn wir da gar nicht unbedingt dabei sein müssen, aber natürlich gibt es dann ganz viele Angebote, genau, gemeinsam zu singen, gemeinsam irgendwas zu erleben, um die Konzerte rum quasi nicht, man hat so ein Konzert und das ist super intensiv und da sind alle gemeinsam und danach geht dann, keine Ahnung, Christina einfach alleine wieder nach Hause und ist vielleicht gar nicht so glücklich nach diesem Erlebnis, sofort wieder so alleine zu sein. Und da hat sie sofort eine Möglichkeit, irgendwo anzudocken. Danach gibt es nach dem Konzert mit Sicherheit was, wo es weitergeht, wo man sich tatsächlich verbindet, aber vielleicht auch dann im Nachhinein ein, zwei, drei Tage später noch Infos zum Konzert kommen und so. Also ich glaube, da gibt es super viele Möglichkeiten, sich Sachen auszudenken, wie man das alles bespielt. Genau, und im Oktober geht's los.
Also sozusagen aus dieser Situation Konzert, das ist ja oft so ein magischer Moment, wo Leute zusammenkommen, wo Leute irgendwie auch so ein Gefühl von Verbundenheit auf einmal spüren, obwohl das wildfremde Menschen sind. Und also das irgendwie so ein bisschen zu konservieren, ist vielleicht auch so die Idee, ne? Dass das nicht so verpufft, das ist vorbei, das Konzert ist irgendwie gelaufen und man hat so eine schöne Erinnerung davon, aber ja, ist vielleicht so der Versuch, das ein bisschen festzuhalten und irgendwie zu strecken.
Stocksteif und Prüde. Wir erklären Klassik.
Was sind denn die Formate, die wir so beim Festival haben, Yannick? Also eins, da sind wir beide relativ intensiv direkt am Anfang beteiligt. Das ist Fierce. Das ist unsere Neuproduktion, auch für das Festival, die mit KI zu tun hat. Ja, und da wird es unglaublich spannende Musik geben. Wir werden Wagner mit ganz viel Improvisation, das Vorspiel und den Liebestod von Tristan und Isolde in einer Kammermusikfassung für 10 SpielerInnen, werden wir mit einem, glaube ich, ziemlich spannenden Konzertort oben in einem Hotel, darf ich das schon verraten? Diesen
Klar.
Konzert? Ja, das darf ich schon verraten. Okay, weil der ist nämlich sehr, wie soll ich sagen, ein sehr besonderer Ort.
Es ist die ehemalige DB-Lounge.
Es ist die ehemalige DB-Lounge. Es ist nicht so sexy, weil an sich ist dieser Ort, wirkt wie so ein kleines UFO. Das ist die oberste Etage vom Intercity Hotel, direkt neben dem Hauptbahnhof in Hannover. Und da wird dieses Konzert stattfinden. Und wir haben jetzt schon, als wir da mal waren, das Gefühl gehabt, boah, das ist ein so schöner 70er Jahre, also da hat man ja so ein tolles Gefühl für Futuristik und Zukunft, dass irgendwie alles so ja, auf einmal so Science-Fiction-mäßig aussehen soll. Diese Formen sind auf einmal so geschwungen.
Das ist so richtig verspielt. Und es ist wirklich Science-Fiction. So, ja. Also wirklich so, die, wie man sich so in den 60ern, 70ern die Zukunft vorgestellt hat. Und, muss man auch sagen, richtig hochwertig. Ne?
Ja.
Das, also kann man sich jetzt nicht so vorstellen. Ich habe jetzt auch nicht Werbung
gemacht. Man muss einfach kommen, weil das ist, das, der Ort ist irgendwie besonders. Und es gibt auch den Blick über die Stadt. Ist in Hannover auch irgendwie total zu empfehlen, weil es gibt ja gar nicht so viel von diesen Hochhäusern oder hohen Gebäuden, wo man so einen Blick hat.
Ja, und das Projekt wird vor allem
verrückt. Das
wird auf jeden Fall buckelig für uns. Da wird schon auf jeden Fall Respekt vor der Probenphase und was da noch alles passieren muss.
100%, das, ja. Aber das wird gleich das Erste sein, was wir da loslassen.
Genau, danach können wir nicht mehr.
Danach, ja.
Apropos danach, genau, Yannick. Das ist voll schön, dass wir hier mal so sprechen.
Ja, super.
Weil man hat ja sonst so wenig Gelegenheit, mal in Ruhe mal so einfach mal so miteinander zu reden über so Themen, die einen wirklich mal interessieren würden. Zum Beispiel, Yannick, es gibt so ein Projekt, für das du verantwortlich bist. Das heißt, ich weiß gar nicht genau, wie man es genau ausspricht, Birlikte Salanin. So? Mhm.
Das heißt gemeinsam zusammen.
Gemeinsam zusammen.
Und der Untertitel ist, es kamen Menschen an.
Genau. Mit der türkischen Community zusammen, also irgendwie auch eine super spannende Konstellation. Kannst du mal in zwei Sätzen beschreiben, was da so ungefähr passieren wird?
Zwei Sätze kann
wird.
Ich nicht, aber das ist ja ein Podcast, da muss man sich nicht einschränken. Es gibt in Hannover den türkischen Kulturverein Can Arkadaş und die haben einen Frauenchor, also einen türkischen Frauenchor, der ziemlich cool ist. Ich glaube, ich habe schon mal im Podcast drüber geredet, deswegen werde ich nicht so, aber ich war mal bei denen in der Probe und irgendwie stelle ich mir jetzt so eine Probe vom Kirchenchor Poppenbüttel anders vor, als jetzt so wie die da sind. Die stehen dann auf und tanzen und klatschen und man richtig Stimmung. Und mit denen zusammen und mit der türkischen Band, die dort, die auch von diesem Kulturverein sind, werden wir in der Hüttenstraße ein Konzert an verschiedenen
in Hannover,
ja. An verschiedenen Orten dort machen. Also es geht dann draußen los, wird man vom Chor empfangen. Und es geht so ein bisschen darum, in Kontakt zu treten mit diesen Menschen, die hier leben und einfach eine andere Community bilden als unser Publikum. So denken wir uns das. Ich habe den Frauenchor gefragt, ob die uns kennen. Niemand kannte uns. Niemand war jemals bei einem Konzert von uns, obwohl die eigentlich voll auf eine Art voll in unserer Zielgruppe drin wären. Und dann machen wir auch Stücke zusammen und am Ende gibt's Tee und Getränke und geiles Essen und eine Party.
Oh geil, okay, ich komme. Nee, ich kann nicht.
Du kannst nicht?
Oh nee, Richard, wir haben da gleichzeitig Konzert in Hamburg.
Na gut.
Das ist sehr traurig.
Aber ich habe auf jeden Fall, das war eine der Sachen, weil ich war, die haben mich dort zum Bayram eingeladen. Das ist das war das türkische Weihnachten, keine Ahnung. Und da konnte ich leider nicht. Und dann haben die mir Bilder geschickt von dem Essen. Und da habe ich gesagt, okay, warte mal. Wenn wir dieses Konzert machen, wäre das nicht total toll, wenn am Ende das Publikum und der Chor und die MusikerInnen zusammenkommen und alle gemeinsam was essen dort. Und das wird es dann geben. Da freue ich mich sehr drauf.
Gut aus Baldowert, Yannick.
Oh, mein anderes Highlight, apropos Essen, Entschuldigung, das muss ich jetzt sagen, aber das andere Highlight war natürlich das Konzert im Sterne-Restaurant im Seesteg.
Das Gourmet-Dinner.
Oh mein Gott, das hätten wir fast vergessen.
Schönes Themenhopping, aber ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen das Treppenhaus-Festival angeteasert. Du kannst jetzt als Abschluss.
Du warst ja, hier, Thomas und Moritz hier waren auch dabei. Thomas in der komfortablen Position, nicht spielen zu müssen und auch Wein trinken zu dürfen. Und
das war ein nicht unwesentlicher Faktor an diesem Abend.
Ich muss sagen, also am Anfang bin ich nicht so gut reingekommen, weil ich war schon ein bisschen unter Strom, weil man da doch irgendwie für so viel verantwortlich ist und irgendwie habe ich sowas noch nie gemacht und ist irgendwie auch komisch in so einem Restaurant zu spielen, aber also war es dann gar nicht so, aber die ersten zwei Gänge habe ich schon ein bisschen gedankenlos in mich reingeschaufelt, bis ich mir dann mal gesagt habe, so warte mal, Moment mal,
Yannick, das Essen ist viel zu toll,
ja, versteh doch mal, wo du hier bist, was du hier machst, so es ist chill mal.
Gab es erst Essen und dann Musik?
Nee.
Oder Zwischengänge?
Zwischen den Gängen, also es war glaube ich insgesamt so 4,5 Stunden lang.
Ja, richtig lang.
Es war unglaublich lang. Und wir haben immer wieder musikalisch sozusagen entweder auf das Essen Bezug genommen oder es so ein bisschen vorausgenommen oder es wie eingeleitet, Übergänge geschaffen. Und es war dann am Ende ziemlich viel Musik auch für uns. Ich war, glaube ich, der Einzige von dem Streichquartett, der während des Spielens noch kein Alkohol zu sich genommen hat.
Ich habe nur genippt. Ich habe wirklich nur genippt. Ich habe jeden Wein probiert, aber ich habe ganz, ganz wenig einschenken lassen und dann immer mehr.
Wir hatten ja als wir da saßen an unserem Tisch, hatten wir ja den Gedanken, dass es eigentlich viel cooler wäre, wenn ihr immer das gleiche Stück spielen würdet, aber die ganze Zeit zwischendurch zu jedem Gang ganz viel Alkohol trinken. Und dann vergleicht man das, wie das sich so verwandelt so im Laufe des Abends.
Schon Moritz hasst diese Idee.
Nee, ich glaube, ich fände es lustiger zu hören, als selber zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, kein Spaß.
Und am Ende tauscht man da noch die Instrumente wild durch.
Aber ich muss
und
ja
die Kleidung.
Ich muss ja mal sagen, also ich saß ja da und habe quasi, wollte das auch mal erleben, ist das überhaupt cool, sowas zu machen und so. Und ich finde ja, am Ende gar nicht so spannend, so die Behauptung, dass man mit der Musik das Essen irgendwie widerspiegelt oder da so krasse Zusammenhänge gibt, das kann man sich natürlich dann so, kann man sich so reinfühlen und vielleicht spürt man da auch was oder schmeckt da was und so, aber das Spannende daran fand ich, dass man den Abend immer mehr in so ein krasses Genießertum kommt, weil das einfach so lecker ist und dann isst man so lecker und dann trinkt man so lecker und man ist so ganz entspannt und man redet, man hat so 4,5 Stunden Zeit da und auch diese Musik ist dann natürlich irgendwann mal, also man schafft auch für die Musik so einen ganz genießerischen Zusammenhang, in dem man wirklich dann auch da sitzt und denkt, ach guck mal, es ist so, so wahnsinnig schön, diese Klänge jetzt zu hören. Das geht ganz toll zusammen, so diese Gaumenfreuden und die Ohrenfreuden, die ergänzen sich dann da. In der Hinsicht finde ich vor allem total gut.
Ich war ganz überrascht, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass die Leute nicht gut zuhören, weil man so im Modus ist oder dass der Service dann dazwischen grätscht und dann noch irgendwie Essen serviert, wenn wir spielen oder whatever. Oder die Leute irgendwann zu betrunken sind und gar nicht mehr aufnahmefähig sind. Aber das war ja gar nicht so. Das war so, also vor allem umso später der Abend, umso aufmerksamer wurde das Publikum sogar, fand ich. Also das war super, super schön, da zu spielen. Also war eine tolle Situation. Und was der Sache halt auch geholfen hat, ist halt, dass dieses Essen, was Markus Kipschul, der Koch vom Seesteg, dass das Essen halt auch so, dass das so ein krasses Niveau hatte. Das war ja auch Kunst einfach. Es war Kunst auf dem Teller und wir haben dazu Mozart, was weiß ich, gespielt, alles Mögliche.
Ja, ich glaube, es hat geholfen, dass wir nicht während des Essens gespielt haben. Das kann man natürlich auch machen, dass man da irgendwie so denkt, ja, jetzt wird hier was, der Hauptgang serviert und dazu spielen die Musikerinnen irgendwie was. Ja,
so hatte sich das Hotel oder das Restaurant sich das gedacht.
Wird ja auch ganz oft so gemacht, aber eigentlich, glaube ich, ist es wie oft so, dass man dann beide Kunstformen so ein bisschen abschwächt. Ja, aber es war ein total toller Genuss, so fand ich auch.
Ja, und es war irgendwie schön auch, da einfach dieses junge Team im Nacken von diesem jungen Team zu wissen, dass die auch so dahinter stehen. Also war dort mit seinen Köchen, es war ja gar nicht im eigentlichen Sterne-Restaurant, sondern im Hotel daneben und es hat noch nicht mal eine richtige Küche gehabt. Das heißt, sie haben die Sachen entweder rübergetragen oder haben sich da zu zehnt in so eine 5 Quadratmeter große Frühstücksvorbereitungsküche gequetscht und da aber sowas von einen weggezaubert.
Abgeliefert,
absolut. Und ich durfte am Anfang 5 Austern essen, weil ganz viele Leute ihre
Austern
nicht mochten.
Ich hatte keine Lust. Nee, ich wollte nicht.
Vielleicht zum Abschluss, um da wieder zurückzuhüpfen, vielleicht noch so 2, 3 Aspekte, warum es sich wirklich extrem lohnen würde, zum Treppenhaus-Festival zu kommen. Weil wir spielen natürlich außer diesen beiden Produktionen, unter denen man sich vielleicht jetzt noch gar nicht so viel vorstellen kann, die aber auch schon toll wären, unter anderem natürlich 2-mal Kult. Das ist ja echt ein unfassbar tolles Format. Ich finde es richtig schön, dass wir es hinkriegen, das nochmal wieder in Hannover zu spielen. Wir spielen auch 2 Konzerte in Hamburg, die auch richtig spannend werden. Es gibt noch ganz viele andere Konzerte in Hannover und in der Gegend. Also ja, ich glaube, es lohnt sich da mal, sich das anzugucken.
Also in dem Sinne, wenn ihr uns nicht in der nächsten Folge hört, sehen wir uns beim Treppenhaus-Festival.
Bis dann.
Neulich. Ciao. Viel Wichtigeres vergessen, Entschuldigung, ich muss mal aufhören hier. Aber das Coolste, das Allercoolste an diesem Gourmet-Musik-Dinner war ja gar nicht das Dinner, sondern war das, was 2 Tage später passiert ist.
Ach so, ja.
Absolut.
Das war das Allercoolste.
Dieses unglaublich auch ästhetisch, also unglaublich ästhetisch und auch wahnsinnig schön aussehende Essen wurde nämlich bei uns in der WG-Küche auf Norderney nachgekocht. In vegetarisch oder vegan?
In der veganen Netto-Version.
Und das war echt richtig beeindruckend. So, also wirklich,
es sah genauso schön aus.
Es war auch richtig lecker.
Es gab auch sogar eine Menükarte, ich suche sie mal. Aber es war, also der Hintergrund war, dass ein paar von uns am